Hey everyone, this is Eric Young, and you're listening to The Catch Club.
Oh my God!
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuits. Zu einer kleinen Spezialausgabe, denn wir haben nicht nur eine Show, nicht nur zwei Shows, sondern heute ganze drei Shows im Angebot. Zu den ersten beiden werden wir ein bisschen kürzer quatschen und zur dritten dann ausführlicher. Bevor wir aber zu den Shows kommen, über die wir heute reden, stelle ich euch meine beiden Kumpanen. Der eine war mit mir bei zumindest zwei von drei dieser Shows, der liebe Drew.
Guten Tag, ja, drei Shows, drei Leute, let's go, wa?
Ja, und der dritte im Bunde, der hat kein Visum bekommen. Seine Frau hat ihn nämlich nicht aus dem Haus gelassen, der musste zu Hause bleiben, der liebe Dieter.
Einen wunderschönen guten Tag. Und ganz damit, war's nicht, aber für die Story lassen wir es so.
Genau. Wir entscheiden selber unsere Storylines im Catchbook und du hast kein Visum bekommen, von deiner Frau nach England zu reisen. Vielleicht ja im nächsten Jahr. Wie gesagt, ihr seht schon am Folgentitel und weil ich es gerade schon angekündigt habe, wir haben heute drei Shows für euch. Ich war nämlich schon am All-In-Wochenende, am Freitag bei Riot Cabaret im Clapham Grand. Samstagvormittag waren der liebe Drew und ich bei Attack Pro Wrestling. In der wunderschönen Garage. Bevor wir dann Samstagabend in die Copperbox gepilgert sind zum 12. Geburtstag von Revolution Pro Wrestling. Über die Show werden wir dann auch, wie ihr es von uns gewohnt seid, Match by Match Match by Match drüber reden, bisschen diskutieren. Aber das werden wir jetzt nicht mit allen Schluss machen, ansonsten hättet ihr nämlich eine Aufnahme, die bis übermorgen geht. Und wir müssen im Nachgang noch All-In London tapen. Und ich glaube, ihr kennt unsere AW-Ausgaben. Das wird ein bisschen dauern wahrscheinlich. Deswegen gebe ich euch jetzt einen kleinen Abriss über Riot Cabaret im Clapham Grand. Erstmal eine wunderschöne Location. Von außen, ich habe euch ein Foto geschickt, das sah so von außen so ein bisschen aus wie ein alter Knast. Und von innen dann allerdings war das ein kleines Theater. Das sah richtig cool aus. Auch die Atmosphäre fand ich geil. Richtig coole, offene Atmosphäre da. Also die Leute, die da waren, zumindest den Leuten, die man angemerkt hat, dass sie öfter da sind. Und nicht den paar, die dann auf Deutsch gesprochen haben. Das hat einfach einen ganz eigenen Vibe gehabt. Und eine Sache, die ich an den Wochenende auch nur einmal erlebt habe, die ich aber super smart finde. Eine Dame von der Security ist nämlich kurz bevor der Einlass losging, schon mal die Schlange entlang gegangen und hat schon mal alle Taschen kontrolliert. Sie ist dann halt auch nicht nur einmal, sondern noch so ein, zwei Mal nochmal hochgelaufen, wenn sie gemerkt hat, irgendwie, oh, vielleicht haben sich noch neue Leute angestellt. Das hat einfach den Einlass nochmal super entspannter gemacht, weil du einfach nur kurz Tickets vorzeigen und alles klar, viel Spaß und durch. Einfach, können sich vielleicht manche andere Shows vielleicht auch abgucken. Ist gar keine so schlechte Idee. Hast du nicht nur eine Taschenkontrolle, sondern kannst dann einfach durchmarschieren. Vor allem, wenn die Show, die Venues erste Stunde vor Showbeginn öffne. Da ist dann meistens ja nicht mehr so viel Zeit dann. Vor allem, wenn du weiter hinten stehst. Kommen wir aber zur Show. Die hatte tatsächlich einige Überraschungen auf dem Plan. Zum einen gab es ein False Count Anywhere Match zwischen Amira und Cassius, was mit dem Special Referee Simon Miller, the Master of the Up and Downs. Wenn ihr auf Cage Match guckt, seht ihr, dass das Match eine Gesamtlänge von 145 Minuten und 46 Sekunden hatte.
Ist auch, hat Amira getwittert, ist das längste Match dieses Jahr. Und ja. sie hat sich als nächstes vorgenommen, das längste Match aller Zeiten zu haben. Viel Spaß dabei, das sind ungefähr 27 Stunden.
Ja, also ganz ehrlich, dann löst du das halt erst am Montag bei Progress auf. Warum auch nicht? Aber dieses 72-Stunden-Match würde mich mal interessieren, ob die das am Stück geworkt haben oder ob das auch so ein False-Count-Anywhere-Ding war wie hier. Die beiden sind nämlich in den Ring ganz normal und haben es dann rausgeprügelt. Und irgendwann ging dann plötzlich die Connection lost. Also ja, ist ja wie in Deutschland hier. Kaum bist du aus der Venue raus, hast du keine Verbindung mehr. Aber während die Show dann ganz normal weiterlief, gab es immer wieder Ausschnitte, wo sie sich dann überall gebrawlt haben. Das fing dann an mit einer U-Bahn, wo sie einfach sich reingeprügelt haben, wo mich echt interessieren würde, ob die Leute, die da saßen, vorher informiert waren oder ob das vielleicht sogar einfach staged war, dass sie da, ob das Schauspieler waren oder ob die einfach sich random sie gesagt haben, alles klar, wir prügeln uns jetzt hier in die U-Bahn rein. Und dann fahren wir einfach mal eine Haltestelle, wie wir uns prügeln. Mal gucken. Das war unglaublich. Dann ging es weiter irgendwie auf die Themse, wo sie sich in einem Boot geprügelt haben. Ich meine, im Hintergrund den Big Ben erkannt zu haben. Also komplett nuts ist. Ja, dann ging es halt in den Skatepark nochmal, bevor es dann irgendwann wieder in die Show reinging. Wo sie dann das Match beendet haben.
Und das haben sie quasi dann zwischen den Matches immer mal so wieder gezeigt, oder?
Genau. Also quasi ein Match war vorbei, die Leute waren gerade von der Stage und ach, guck mal, wir haben hier gerade wieder Verbindung zur Kamera. Lass uns doch mal gucken, was da gerade passiert. Die nächste Überraschung gab es dann nach dem Women's Freeway Match zwischen Nina Samuels, Millie McKenzie und Session Moff Martina. Denn eigentlich wollte Nina Samuels irgendwie einen viralen Hit aufführen. Keine Ahnung, was sie damit gemeint hat. Wir haben es nämlich nicht gesehen bekommen. Weil nachdem sie 15 Mal dem Producer gesagt hat, jetzt spiel's endlich ab, kam die Musik von Thunder Rosa. Einfach mal eine AEW, unangekündigt jemand von AEW da haben, muss man auch erstmal bringen. Gut, Show war eh ausverkauft. Und die hat dann mit einer Karaoke-Nummer, ich meine, es war Ricky Martins Un, Dos, Tres, Maria, hat sie Nina Samuels für die Show im Oktober herausgefordert. Und da waren Lines dabei, das war so herrlich, irgendwie so von wegen, ja, hier, du wurdest von NXT gefeuert oder so, sowas wie Tony Khan nimmt das Telefon nicht ab, wenn du anrufst und solche Scherze. Und die hat das halt wirklich komplett durchgezogen. Es war natürlich kein gutes Karaoke. Aber wen juckt's in dem Moment? Alle hatten Spaß.
Sowas wie gutes Karaoke gibt's ja nicht.
Ja, außer du bist halt Sänger. So. Dann kannst du halt wahrscheinlich besser singen. Aber wenn du halt irgendwie auf einen eigentlichen Song noch einen eigenen Text und dann den einfach vorführst. Aber das hat einfach nur Spaß gemacht. Die Leute, die das Helmets hat das auch richtig gut mitgeactet. Die Halle lag am Boden vor Lachen. Es war herrlich. Ja, und Riot Cabaret hat im Oktober einfach Thunder Rosa gegen Nina Samuels auf der Card. Muss man auch erstmal bringen können. Und bevor es dann zur Pause ging, kam es dann einfach nochmal komplett unangekündigt Leon Slater gegen Sosaya und wir waren alle so, Leute, wir brauchen eine Pause, aber jetzt haut ihr uns, fickt ihr nochmal weiter unseren Kopf. War gut. Ja, und auch die anderen Matches waren alle weit, soweit in Ordnung und haben Spaß gemacht. Wenn ich an Subculture, also Dani Luna gegen und Flash Morgan Webster gegen die Sunshine Machine denke, selbst Spike Trivet gegen Charles Crowley hat Spaß gemacht. Ja, und am Ende vor allem dann der Main Event mit Mark Andrews, der sich den Riot Cabaret Championship von Michael Oku holt, in einem Freeway zusammen mit Nico Angelo noch. Auch sehr, sehr absurd Subculture einfach bei Riot Cabaret die Heels. Muss man sich auch erstmal für eine Sekunde dran gewöhnen, weil man will aus Reflex jubeln und sieht auf einmal plötzlich wie ein paar hundert andere Leute drumherum, die ausbuhen. Achso, und bevor ich es vergesse, beim Riot Cabaret Tag Team Title 4-Way Match gab es auch noch eine Nummer, wo plötzlich Mucke gespielt hat. Und dazu, also so fast schon. Und dazu dann irgendwelche Bodyslams verteilt wurden. Es ist Riot Cabaret, es hat seinen eigenen Vibe. Ich empfehle es, für mich ist es eine ganz, ganz dicke Empfehlung, dahin zu gehen, wenn ihr die Chance habt. Ich habe gerade durch Zufall schon gesehen, dass sie für den Freitag vor Forbidden Door im nächsten Jahr schon ihre Show angekündigt haben, habe sie direkt in den Kalender eingetragen. Da will ich auf jeden Fall versuchen, wieder hinzukommen, weil das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ja, damit wäre ich dann bei Riot Cabaret soweit durch mit dem und so einem kleinen, aber feinen Ereignisbericht und würde dann weitergeben an meinen guten Freund, den Drew, mit dem ich zusammen in der wunderbaren Garage am Samstagvormittag war.
Korrekt, denn ich war leider nicht mit bei Riot Cabaret. Leider, muss ich sagen, weil es sich einfach nach einer Menge Fun angehört hat. Ich war zu der Zeit in den Harry Potter Studios. War auch sehr, sehr schön, kann ich auch empfehlen. Und genau, dann hat mein Wrestling-Wochenende quasi erst an dem Samstagmorgen angefangen. Wie du schon sagst, dann sind wir zusammen, haben wir in der Garage geparkt. Es war nicht die Garage von Matt Tremont, es war trotzdem ein sehr, sehr schönes Venue, hat mir sehr gefallen. Hat ein bisschen mich an die Turbinenhalle erinnert, weil es auch so ein Club ist.
Und ja, nur halt, von innen nur halt zumindest. Kleiner. Von außen hast du wirklich den Vibe, dass da eine Garage ist, aber von innen stimme ich dir zu, ja.
Ja, genau, natürlich von innen. Aber ein bisschen kleiner als die Tupse, auch ein bisschen kleiner als die Steffi, also es ist schon ein relativ kleines Venue tatsächlich. Aber war sehr, sehr cool, wir standen so ein bisschen da war näher ein bisschen weiter oben, also so oben halt quasi, da sehe ich direkt am Ring, da konnte man auch ganz gut von sehen. Und ich fand, das war, also dann für den Start ins Wrestling, oder zumindest für mich für den Start, war das eine sehr sehr solide Show. Die hat eigentlich eine Menge Laune gemacht. Es war echt ein cooles Ding. Hat halt angefangen mit so einem kleinen flotten Opener von Nino Bryan gegen Chip McSwings, wo ich jetzt sehe, wer das ist.
Ich hab Nein!
Ja, es ist der TK Cooper.
Ach was.
Ja.
Ich brech ab, Alter. Ich denke mir so, ja, wird er jetzt so überrascht, wird er jetzt so nicht sein? Doch.
Ja, schon sehr lustig. Ja, war halt so ein, ich sag mal, so ein Ding zwischen Semi-Comedy und Comedy halt. Also, ein Comedy-Wrestler und ein normaler Wrestler. Ja, hat's ein nettes Scramble. Danny Lula gegen ein bisschen Jane fand ich ganz nett. Mhm. Auch hier hatten wir einen AEW-Wrestler auf der Card, nämlich Evil Uno.
Aber angekündigt, muss man dazu sagen.
Genau, er war vorher angekündigt und er traf auf jemanden, der sich Old Papa Sunflower nennt. Und ja, er ist halt quasi... Er sieht halt aus wie so ein Farmer von Synergie, also Latzhose, kariertes Hemd. Hat dann quasi eine Luchador-Maske und drüber noch einen, so ein Sonnenblumenkostüm. Also zieht man sich so drüber und hat halt die Blüten von der Sonnenbrille, von der Sonnenblume so um seinen Kopf halt rum. Ja, war nett. Die Gier ist halt irgendwann dann gefühlt auf dem Boden gelandet, weil es dann nicht mehr erhalten hat.
Old Papa Sunflower ist übrigens sonst Josh Holly. Ja. Kenne ich jetzt persönlich nicht, aber ich dachte mir, wenn wir schon bei dem ersten über so eine Überraschung erleben, klicke ich mal drauf.
Wenn wir hier schon K-Fab brechen, dann richtig halt. Das war auch ein lustiges Ding, weil vor allem hat Evil Uno halt versucht, irgendwie am Anfang ernst zu wrestlen und hat auch ernst davon den Beinen gewrestelt, wenn man so will. Ja. Aber es ist halt immer noch Evil Uno halt, ne? Und die letzten zwei Matches waren dann, ich sag mal, normale Matches. Die Greedy Souls gegen Lycus Jim, was auch ein cooles Tag-Team-Match war. Und dann der Main Event war ein schönes Slapfest zwischen Jay Joshua und Connor Mills. Also war overall eine schöne...
Bitte? Sorry, ich hoffe, es ging länger als die 4 Minuten Jay Joshua dieses Jahr bei Ambition.
Ja, ich würde so sagen, irgendwas knapp über 10.
Ja, dann ist ja gut. Weil ich fand ihn auch cool, als wir ihn gesehen haben dieses Jahr, aber nur 4 Minuten war ich so schade.
Ja, stimmt. Aber das war ein cooles Beispiel, wie gesagt, so ein schönes Hardy-Ding auf die Fresse halt. Schöne Strikes und Slaps untereinander ausgetauscht. Das hat mir sehr gefallen. Würde ich auch tatsächlich sagen, Match of the Night.
Der Main Event, ja.
Genau.
Ja.
Und das waren so dann die zwei seriösen, regulären Wrestling-Matches. Die waren nochmal auch echt gut. So im Ganzen würde ich sagen, es ist kein Match, was irgendwie abgefallen ist oder was jetzt irgendwie negativ in Erinnerung geblieben ist. Es war halt eine solide Show, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich halt auch nicht mehr erwartet. Also Erwartungen sind halt erfüllt worden. Und von daher war es halt fein. Und ich hatte da so als Einstieg in den Samstag eigentlich auch meinen Spaß mit.
Ich glaube, wir haben auch beide nicht erwartet, gerade auch, weil wir wissen, dass Attack ja auch ein bisschen Comedy-lastig ist, dass wir da jetzt die krasseste Wrestling-Show des Tages erleben. Aber ich fand es tatsächlich als Einstieg sehr, sehr passend. Weißt du, schön ganz gediegen in den Samstag reinstarten. So, ein bisschen schmunzeln, ein bisschen cooles Wrestling. So, war eine gute Mischung. Eine Besonderheit hast du aber vergessen.
Kann sein, dann bitteschön.
Denn Attack Pro Wrestling hat keine Ringglocke.
Ja, stimmt.
Und dann vor den Matches hat der Referee einfach so 1, 2, 3 laut gezählt, das Publikum hat Ding, Ding, Ding gerufen und das Match angeläutet. Hat dann aber, nach dem Match irgendwie nie funktioniert. Der Ref hat bis 3 durchgezählt und das Publikum hat ganz normal gejubelt oder halt eben nicht. Aber ja, fand ich tatsächlich witzig.
Ja, stimmt, ist halt auch was Eigenes halt, ne?
Ja,
da habe ich mich ja gefragt. Das war ja quasi auch so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein Mini-Collective. Da waren ja jetzt 3 Shows dann am gleichen Tag in dem Venue. Ja. Ob sie es dann bei den anderen Shows auch so gemacht haben, oder ob sie dann quasi irgendwie eine Glocke dann doch dabei hatten, das nur für Attack gemacht haben, oder wie sie es da gemacht haben, das hätte mich mal interessiert tatsächlich.
Ja, das wäre tatsächlich spannend. Ich glaube, das können wir, glaube ich, jetzt kurzfristig nicht lösen. Ich kann mir auch fast vorstellen, dass sie dann ihre Ringglocke ausgepackt haben und dass sie das nicht durchgezogen haben. Weil die haben ja dann auch tatsächlich in der Pause, während wir quasi nochmal kurz aufs Tö und dann ab in den berühmten Schwanz gegangen sind, haben die auch die Ringmatte gewechselt und alles. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die anderen das einfach so mitgemacht haben.
Ich sehe ja gerade, dass in derselben Halle an dem Tag ja noch North Wrestling war.
Ja, genau, das war ja North Wrestling und noch ein weiteres war.
Ja.
Kommen wir aber gerade
Nicht die weitere Hustle. Show Hustle. Steht hier auch nicht bei Dings.
Hustle war's. Hustle.
Genau. Ja. Die haben ja so eine Art Mini-Collective gemacht, hat du ja schon erwähnt. Wir haben ja, dann genau. Tickets für eine Show geholt, aber du hättest ja halt auch quasi den ganzen Tag da rumhängen können.
Genau, du konntest ja auch so ein Combo-Ticket holen, aber wir wollten dann auch nicht so viel Wrestling machen und das wäre dann auch ein bisschen knapp geworden mit Rev Pro halt. Deswegen. Ja. Und das hat uns dann auch, glaube ich, nicht mehr so interessiert. Deswegen haben wir dann gesagt, ja, Attack machen wir dann halt, weil es halt früh ist.
Ja, wenn es wieder so die Möglichkeit geben würde, ich würde es wahrscheinlich wieder so machen. Die erste von drei Shows mitnehmen, so schön vormittags reinstarten. Genau. Bis zum frühen Nachmittag in der Nähe der Copperbox. Kannst genau. da dann, wie wir, eine halbe Stunde rumlaufen, bis wir endlich einen Laden gefunden haben, wo wir hin wollten.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ey, aber dieses Einkaufszentrum ist auch einfach ein verwirrendes Stück Scheiße. Also, wobei der Laden hat sich dann doch wieder gelohnt, tatsächlich.
Ja, es war gut.
Also ich würde da auch wieder hingehen.
Also du, North Wrestling war nur für dich.
Wieso?
Auf der Karte von Trent Seven und Driller Maloney.
Scheiße. Ja, Driller Maloney ist uns im Main Event bei der Show entgegengelaufen. Der hat nochmal ein Paket Budweiser für Backstage besorgt. Und Ian Slater ganz vorbildlich hat das Wasser geschleppt.
Da weißt du ganz genau, weißt du, der eine ist doch so jung und will noch keinen schlechten Eindruck machen. Der andere denkt so, ey Digga, ich bin seit 10 Jahren im Business dabei. Mir ist doch scheißegal. Und ich bin mein New Japan, also leck mich an der Maß.
Ja, genau. Aber war sehr lustig.
Ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr alles so ansteht, independent-mäßig. Yes. Ich war am Montag, darüber reden wir jetzt heute nicht ausführlicher.
Sie haben immerhin halt gelernt, im Gegensatz zu jetzt letztem Jahr, und haben nicht dann Progress und Rev Pro gleichzeitig gemacht und sonst gar nichts, sondern genau. dass die jetzt mal wenigstens ein paar Shows halt sind.
Ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das Progress da arg drunter gelitten hat letztes Jahr. Wirklich? Weil Rev Pro ist halt die fucking Anniversary-Show.
Ja, die haben halt ein größeres Aufgebot. Die hatten halt Osprey gegen Shingo im Main Event, glaube ich sogar, oder auf der Card halt, dann ist ja logisch, dass da mehr Leute hingehen, ne?
Genau das, ne? Da werden die daraus gelernt haben und dann machen sie es wieder lieber wie jetzt. Also haben sie ja, die waren ja jetzt am Montag, hatten sie eine Show am Nachmittag, wo ich auch noch war. Ja, da reden wir aber in einer gesonderten Ausgabe drüber.
Ja, das hat ja auch gepasst, weil der Montag halt Bank Holiday war im UK.
Ja, wusste ich auch nicht vorher. und wie gesagt, die werden es dieses Jahr wieder genauso machen, ne? Also Rev Pro ist noch nicht angekündigt. Die werden wieder den Samstagabend ihre Geburtstagsshow. Die
haben schon angekündigt, dass sie den Montag wieder machen, ne?
Genau, Progress hat es angekündigt und wie ich da gerade durch Zufall gesehen habe, Riot Cabaret auch. Ne, also, das Wochenende füllt sich jetzt schon und wir haben noch fast ein Jahr hin. Aber ich mag sowas. Das schürt Vorfreude. Vor allem, wenn dann irgendwann die Tickets online gehen und man direkt zuschlägt und dann, das wird schön. Da freue ich mich. Aber worauf ich mich auch wieder sehr, sehr gefreut habe, ist die Revolution Pro Show. Tatsächlich nicht so sehr auf die Copperbox. Ich habe da so Turnhallen-Vibes. Also keine Ahnung, was da sonst stattfindet, irgendwie Handball oder so ein Scheiß. Die Halle hat keinen schönen Vibe. Auch von außen nicht, wenn man da drauf zuläuft. Das ist alles eher so, naja, gut. Aber sie ist tatsächlich von der Größe her perfekt passend, denn 3.300 Leute ungefähr waren zugegen für den Geburtstag von Rev Pro. Und damit kann jetzt auch Dieter vernünftig in die Folge mit einsteigen.
Oh ja.
Und zwar, indem er uns erzählt, was seine Gedanken zum Pre-Show-Match sind.
David, das hat er nicht geguckt.
Das ist doof. Dann macht das der liebe Drew, der uns erzählt, wie er David Francisco, Golden Boy Santos und die Greedy Souls gegen Joshua James, Shaw Samuels und Youngblood fand.
Ja, war, so viel kann ich da jetzt auch nicht sagen, aber es war halt ein nettes Opening, kleiner Einstieg dann in die Show. Es war gefühlt auch irgendwie quasi schon so die Main Card, weil direkt danach ging die Show auch wirklich direkt los, also wirklich ja. So direkt nach dem Match. Also hätte man es auch ruhig eigentlich sagen können, es ist dann halt einfach der Opener von der Main-Show. Und war schön, Oscar zu sehen.
Mhm.
Oder Youngblood im Generellen, aber halt vor allem Oscar, weil Oscar ist ja halt unser German Boy. Der ist auch nach der Show noch oben in der Copperbox raus. Was wolltest du sagen, Entschuldigung?
Big Schnitzel.
Big Schnitzel, genau das nämlich. Wenn der dir auf die Brust chopst, dann hast du auch so einen Big Schnitzel-Abdruck. Und der ist auch nach der Show dann noch ein bisschen rumgelaufen, da wo die Fans dann halt aus ihren Blöcken rausgegangen sind und so. Haben ein paar Leute noch mit dem gequatscht. Und so viel gibt es halt nicht zu sagen, finde ich. War aber nettes kleines Ding dann netter Start für die Show, würde ich sagen. Ja.
Ich stimme dir zu, das war ein schöner Einstieg. Zum einen fand ich es ein bisschen komisch, dass da einfach 20 Minuten früher die Main-Show schon losging.
Ja.
Finde ich tatsächlich irgendwo auch schwierig, wenn ich ankündige, dann geht die Show los und dann einfach 20 Minuten vorher los starte. Was ja, wenn man sich die Matchzeiten anguckt, irgendwie keine anderthalb Matches sind. Das ist dann ein bisschen schwierig, gerade für die Leute, die es halt erst kurz vor knapp schaffen und sie halt denken, wann waren Ethan Allen gegen Connor Mills? Oh, und es läuft ja schon Ricky Knight Jr. gegen Sosaya. Das ist ja heftig.
Hat man unter Umständen dann verpasst, weil es sind auch, also das ist mir aufgefallen, wir waren ja halt zum Einlass schon da, aber es sind auch relativ spät noch Leute reingegangen kommen in die Halle dann.
Ja, das hat sich erst so wirklich kurz vor knapp richtig angefangen zu füllen. Finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ja, hat uns jetzt in dem Fall zum Glück nicht gestört.
Ja.
Ganz kurz, noch übrigens doch zwei ganz kurze Exkursdinge, bevor wir dann mit der Main Show weitermachen. Zum einen, diese Preise für New Japan so Handtücher, einfach gottlos. Also ich hatte kurz überlegt, ob ich mir dieses, ich wollte es mir eigentlich holen, dieses TMDK Handtuch, so, kann man für den Sport gut benutzen. Ja, und dann wollten die ja 45 Pfund für haben. Und ich dachte mir so, nein, ich lass das. Und in der Körperbox haben sie es mal nicht mit den Getränken hingekriegt. Und die Servicestände waren ewig lahmarschig. Also das lief jetzt sich ja deutlich besser. Wenn du da schnell zum Getränk gestanden bist, dann warst du 2 Minuten später wieder am Platz. Hier musstest du irgendwie 5 Minuten warten. Aber ja, genug des Gemeckeres. Wir gehen los mit der Main Show. Und hier ging los mit Ethan Allen gegen Connor Mills. Ethan Allen, lange, lange Zeit verletzt gewesen. Wenn ich mir seine Matches so anschaue, dann war er, bevor er jetzt im Juni wiedergekommen ist, war er für ganze 2 Jahre, fast 2 Jahre raus. Sein letztes Match war vom 6.12.2022. Bevor er dann am 12.05.2024 bei RevPro wiedergekommen ist. Ja, gute anderthalb Jahre. Ist wieder da. Ich verstehe hier nicht ganz die Cage-Match-Wertung. Das Match steht nämlich bei einer 4,31. Ich würde behaupten, das war ein ordentlicher Einstieg in die Main-Card. Mills, der viel das Bein attackiert. Und am Ende zum Finish eine sau interessante Submission, die ich so noch nicht gesehen hatte. Bei der Ethan Allen auf Connor Mills Rücken saß und die Arme so nach hinten zusammengedrückt hat. Habe ich so noch nicht gesehen. Fand ich aber eine coole Lösung. Und war dann auch. Sah
böse aus.
Jo. Wie bitte?
Sah auf jeden Fall böse aus.
Ja, ich glaube, das hat auch legit richtig, richtig gut wehgetan. Das war jetzt kein Classic. Ich wäre eher so bei einer 6 von 10, vielleicht eine 6,5, wenn man das Mission-Final noch einen oben drauflegen will. Aber warum das nur eine 4,31 hat, verstehe ich nicht so ganz. Ja, ich stimme manchen Kommentaren zu, dass dieser Hass zwischen den beiden nicht so ganz aus Publikum übergegangen ist. Also, dass sie halt eigentlich so eine Fehde gegeneinander haben, sich richtig tief hassen und so weiter. Das kam nicht ganz an, das stimmt. Aber das Match war trotzdem eigentlich ganz gut. Und damit gebe ich ab an den lieben Dieter.
Ja, ich kann mich da nur anschließen tatsächlich. Ich fand es auch super solide, es war als Opener auch gar nicht so lang. Und Connor Mills ist schön aufs Knie von Ethan Allen gegangen, permanent. Und viele Submissions, viel am Boden, aber Allen konnte irgendwann zurückkommen und die Submission sah auch richtig geil aus. Und ich fand es als Opener solide. Ich verstehe die 4,3 da auch nicht. Deswegen.
Also ich glaube, das sind halt einfach ein paar, die einfach zu enttäuscht waren, die, keine Ahnung, eine 10 von 10 erwartet haben und dann aber einfach nur eine 6 von 10 bekommen haben und deswegen extra enttäuscht sind.
Man muss ja auch sagen, dass es jetzt Ethan Allens 8. Match erst gewesen, seit er zurück ist.
Ja.
Also der hat jetzt auch noch nicht so viele, vielleicht muss man alles nochmal gucken, dass man sich halt ein bisschen wieder richtig akklimatisiert und sowas halt. Da man wieder so ein bisschen sein Groove finden muss.
Hat jetzt auch, glaube ich, noch nicht, ne, nicht nur, waren das nur 8 Matches in 3 Monaten, ne?
Waren noch viele Tag-Team und Multitag und sowas halt, ne, also.
Genau.
Deswegen kann man halt auch ein bisschen darauf schieben, der war jetzt halt wirklich sehr, sehr lange raus, halt mit einer Schlimmverletzung, hatte, glaube ich, 2 größere OPs. Dass dann alles von vorne auf gleich nicht alles super rund läuft, ist dann irgendwie ja auch klar.
Ja, also das war ja schon die 2. Knieverletzung von ihm.
Ja, eben.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, ja stimmt, ich sehe es auch gerade, ne? 27.11.2021, dann raus bis 2.10.2022. War quasi gerade wieder da und hat sich noch, direkt nochmal verletzt.
Ja, genau.
Wenn er dann auch wieder von mehr von anderen Promotions und nicht nur bei RevPro gebucht ist, ich glaube, dann wird das auch wieder was.
Eben, denke ich auch.
Der ist ja auch noch jung und eigentlich hat er ziemlich viel Talent. Definitiv. Ja, möchtest du noch was dazu dem Match sagen, lieber Drew?
Ja, ich fand es soweit auch in Ordnung, als auch nicht so schlimm wie die Cage-Match-Wertung. Ja, es stimmt schon, es hat vielleicht ein bisschen die Intensity gefehlt, die dann bei der Fehde irgendwie so angedeutet worden ist, aber ich schieb das, wie gesagt, einfach alles noch ein bisschen, dass halt dass der gute Eve einfach noch nicht so ganz wieder da ist. Du brauchst natürlich auch, wenn du aus der Verletzung kommst, erstmal wieder ein bisschen Match-Practice und sowas halt, ne? Das ist was an dem Wochenende bei anderen Wrestlern noch ein bisschen weniger funktioniert hat, bei anderen Shows, von daher war halt okay und auch als richtigen Opener war es dann auch fein und ich denke, da gibt's vielleicht auch nochmal ein Rückmatch, wo es dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr zur Sache gehen könnte.
Wir werden das sehen. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Show angucken werdet, die nächsten von RevPro, abgesehen von
die denen. Nächste größere auf jeden Fall wieder.
Jo. Gut. Wollen wir dann direkt zum nächsten Match übergehen?
Gerne.
Und zwar, Drew, du warst gerade so schön dabei. Wie hat dir Shit Finn Balor, Ricky Knight Jr. gegen Sosaya gefallen?
Ja, erstmal natürlich, genau wie du sagst, schon Shit Finn Balor, weil Ricky Knight mit dem Demon Entrance. Demon Entrance und Punisher Body Paint. Also, ja, okay, wo kommt das auf einmal her? Aber ich fand's jetzt auch nicht schlimm, weil es sah halt schon cool aus, ne? So ist es ja jetzt nicht. Und war halt interessant. Erstmal hat mich der Typ dann hinter uns, da haben mich die Leute hinter uns angefangen abzufacken, weil die dann erstmal gechattet haben. I saw his sister's pussy.
Also, oh, halt die Fresse, Alter.
Das ist so ein Gag, weißt du, den mache ich unter uns.
Ja, aber doch
so, nicht. Aber ich brüll das doch nicht in einer fucking Show.
Ja, und davon abgesehen ist es gar nicht seine Schwester, sondern es ist seine Tante. Aber das ist doch das weniger Schlimme an dem ganzen Ding. Und dann wurde der Gute ja von zwei maskierten Personen begleitet. Und die haben sich dann im Ring die Maske abgezogen. Das war dann halt ganz, ganz wichtig. Ganz groß hat die gejubelt. Es war sein Onkel Zack Knight.
Das hat niemanden gejuckt?
Genau. Und dann war Saraya da.
Das hat wenigstens ein paar Leute gejuckt.
Also es hat auf jeden Fall Reaktionen gegeben.
Ja, und viele haben gesagt, ey, geil, und haben sich gefreut. Ja, und mich war ja so, ey, cool.
Ja, cool. Also ich fand es jetzt auch, ich hab's mir dann irgendwie schon gedacht, dass sie das vielleicht sein könnte. Weil man dann auch bei der einen Person natürlich schon gemerkt hat, okay, es ist eine weibliche Person und zu viele weibliche Personen gibt es in der Familie nicht. Da haben mich die Typen dann hinter uns noch mehr abgefuckt, weil er dann auf einmal angefangen hat zu chanten, she likes double stuff. Und er so, Digga, halt's Maul, Alter, ja.
Da bin ich ja fast froh, dass ich das nicht wahrgenommen habe.
Und also dann
sein Gegner. Das mit der Pussy habe ich noch gehört, aber die anderen gebrüllten Sachen dann zum Glück nicht mehr.
Ja, ich denke dann so, irgendwann ist halt auch gut, vor allem in der Zeit, wo halt gefühlt jede Wrestlerin einen OnlyFans-Account hat oder sowas, wird sich dann über sowas aufgeregt. Weißt du, so halt finde ich dann halt irgendwie.
Nee, das war kein Aufregen. Der wollte einfach edgy Kommentare abgeben. Wenn er irgendwer sagt, ey, lass die Scheiße, dass dann irgendwie alle so woke. Ja, so ein Ding ist das. Das hatte nichts damit zu tun.
Ist doch.
Digga, der hat sich wahrscheinlich schon 10-mal auf diesen Clip eingewankt. Und verachtet Saraya dafür, dass es das mit ihr gibt. Findet das aber gibt gleichzeitig Xavier Woods Props, dass er sie gebumst hat. Weißt du, das ist halt so dieses...
Ist doch auch alles sicher. Also erstens ist das ja keine Ahnung, wie viele Jahre her, dass das...
7 Jahre, das 6 Jahre.
...geleakt worden ist und das juckt doch auch keinen mehr. Das ist doch auch scheißegal, oder? Also es ist halt...
Natürlich.
Das hat auch damals, hätte das schon keinen jucken dürfen.
Ja,
also... So meine Fresse, da waren drei Menschen im Backstage oder im Hotelzimmer und haben miteinander gebumst. Da, Props an euch.
Ja, Leute, werdet mal erwachsen, ja. Also, ja, eben halt so. Und ja. Unser Gegner war dann halt so Saya, den ich zum ersten Mal jetzt hier gesehen habe, der mich aber schon sehr beeindruckt hat. Ist ja ein junger Dude, der aus España, por favor, kommt. Und war ein cooler Dude, aber Match war dann ja schon fast irgendwie, fast schon ein längerer Squash, wo halt Ricky Knight Jr. dann viel gezeigt hat. Und es war okay, aber... Ich glaube, ich kenne ja natürlich jetzt auch die Story nicht so ganz, wieso, weshalb, warum. Von da macht es vielleicht dann eher Sinn, dass es so war, aber ich hätte mir so ein so ein Auge auf, also auf so ein Match auf Augenhöhe oder wo es dann vielleicht ein bisschen offener auch Richtung Josiah wäre vielleicht besser gefunden. So war es dann halt okay. Aber war mir dann ein bisschen zu dominant stellenweise vom guten Ricky.
Ich habe tatsächlich auch nicht ganz verstanden, warum er da so heftig unterwegs war. So, dass die hatten vorher schon ein Match im August.
Ja, die Story war doch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass halt Ricky irgendwie pisst war, dass Josiah den Upset gemacht hat. Und dann halt den Rückkampf wollte.
Nee, also ich sag mal so, die beiden hatten ihr erstes Aufeinandertreffen. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch weiter runterscrollen. Also zuerst hat Ricky Knight Jr. Josiah besiegt. Bei Raw Deal 2024. Dann hatten sie ein nächstes Aufeinandertreffen. Beim Summer Sizzler. Und das hat Josiah wiederum gewonnen durch Ringrichterentscheid. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, wie hundertprozentig das Finish da war. Und ja, jetzt ist er halt da aus irgendeinem Grund direkt so auf Killer-Basis gegangen.
Ja, am Kommentar haben die das Ganze, ich kann ja dann auch immer die Stream-Sicht erläutern. Am Kommentar haben die auch den Entrance dann angefangen zu erläutern mit Ricky Knight searches soul and family and he is now his family und was für mich absolut bei diesem Entrance keinen Sinn gemacht hat, wo ich so war, also ich habe jetzt nicht irgendwelche Knight Family Matches gesehen, aber ich wusste nicht, dass die alle Shit Finn Balor waren, so, ne? Und dass das alles ein Voodoo-Kult war, die Knights. Könnte man zwar meinen bei denen, aber Grüße gehen raus an die Mutti. Das war auch alles so dieses, ja, er sucht die seine Seele und seine Wurzeln und ich war, hä? Also, die haben eine Scheiße geredet. Also, und zum Match kann ich ja direkt weitermachen. Es war mir dafür, dass es ein langgezogener Squash war, war es mir zu lang. Soja hatte zwar zwei, drei Momente dann, aber eigentlich wurde der von Minute 1 kaputt gemacht. Und das fand ich eigentlich irgendwie, naja, also war nicht so meins tatsächlich. Also ich muss auch sagen, ich kann auch mit Ricky Knight Jr. irgendwie nicht viel anfangen, der gibt ja, mir same. Einfach nichts. Und so, das war irgendwie nicht mein Taste, das Match.
Ich finde RKJ eigentlich ganz in Ordnung. Ich mag den. Ist jetzt nicht mein absoluter Favorite Wrestler, aber für so eine gute Schlägerei ist er immer zu haben und das mag ich bekanntlich eigentlich ganz gerne. Aber ja, der ist schon extrem aggressiv, sehr physisch von Sekunde 1 da draufgegangen. War eigentlich eine coole Matchstory, so gar nicht erst versuchen, dass Josiah irgendwas zeigen kann, was ja Sinn macht, weißt du, wenn du halt eher so der behäbige Prügler bist. Und dagegen dann so einen schnellen Highflyer hast, dass du den gar nicht erst anfangen lässt zu fliegen. Aber irgendwie, ja. So, wenn dann lass Josiah ein bisschen mehr zeigen. Dann mach das so zu Anfang, genauso wie wir es hatten, die ersten 4-5 Minuten. Und dann mach halt die letzten, keine Ahnung, 2/3 auf Augenhöhe. So würde ich sagen, wäre es dann, glaube ich, wahrscheinlich besser gewesen. Nach dem Match gab es noch einen angedeuteten Angriff, aber war dann doch nur Shake Hands. Keine Ahnung, was sie jetzt für eine Mission haben mit den beiden. Beziehungsweise vor allem mit RKJ. Wir werden es sehen, I guess. Wollt ihr noch was zu dem Match sagen oder wollen wir zum ersten Surprise des Abends kommen und dem British Cruiserweight Championship Six-Way Scramble Match?
Gerne weiter.
Perfekt. Ich leg direkt los. Wir haben den RevPro Undisputed British Cruiserweight Championship. Einfach halbe Bibel, dieser Titel.
Alle RevPro-Titel.
Ja, durch dieses Undisputed British halt, ne, mit drin. Ah. Weiß gar nicht, wie das mal entstanden ist.
Kann ich gerne verraten, da gibt es eine Runde Geschichtsstunde mit Drew.
Ja, dann mach doch das gerne.
Und zwar war Andy Q, also Andy Kulden, der Promoter, Besitzer, wie auch immer das im 2024er Terminus heißt, von RevPro. Der war früher Referee im UK und war Teil von IPW Hurensohn. Und da hat man sich dann halt mit, die haben nämlich, die Titel heißt nämlich, glaube ich, auch UK Heavyweight und sowas, oder hießen es damals zumindest. Und man hat sich halt dann irgendwann halt verkracht oder dann halt auseinandergelebt oder was auch immer. Und quasi aus IPW UK ist halt Revolution Pro Wrestling entstanden, weil NDQ die dann gegründet hat. Und da man halt irgendwie, ich glaube, sogar einen Teil der Champions mitgenommen oder ein paar von den Leuten mitgenommen hat.
Ja, Samuels hast du als British Heavyweight Champion mitgenommen.
Genau, hast du mitgenommen. Und deswegen hat man dann halt gesagt, okay, wir sind dann jetzt die Abspaltung und deswegen sind das unsere Titel halt die Undisputed British Titles. Die wir dann halt mitgenommen haben. Deswegen sind wir die, ist das Undisputed, weil wir die einzige.
Also quasi einfach nur ein Mittelfinger an IPW.
Quasi, genau.
Oh. Interessant. Wusste ich tatsächlich bisher auch noch nicht. Obwohl ich schon dutzende RevPro-Shows geschaut habe.
Ich glaube, das wird auch so historisch gar nicht so groß kommuniziert irgendwie, weil, ja.
Nee, so halt, RevPro ist halt, muss man auch sagen, ist halt aktuell die Nummer 1 im UK. Beziehungsweise so, und deshalb sich da als unangefochtener britischer Champion hinzustellen, ist dann halt auch, glaube ich, passend, würde ich behaupten.
Ja, ist legitim.
Ja, nachdem, ich glaube, RevPro ist, glaube ich, die einzige Company, die so halbwegs glimpflich davon gekommen ist, was die ganze NXT UK-Geschichte angeht. Ich glaube, andere Companies haben da wesentlich mehr einstecken müssen.
Ja, die hätten Glück, weil die ja immer mit New Japan schon verbandelt waren.
Ja, genau. Und dadurch hast du dann halt viel einfacher, irgendwelches neues Talent oder andere Leute hochzubringen.
Right.
Ja, aber der unangefochtene britische Cruiserweight Champion war vorher kein RevPro Wrestler, sondern ein Wrestler von CMLL Neon. Ja, genauso langweilig wie sein Name ist auch seine, oder generisch wie sein Name ist auch seine, sein Titantron. worüber Joe und ich uns sehr, sehr amüsiert haben.
Seine Bier und sein Auftreten und sein Wrestling.
Wie sehr willst du mir sagen, dass du ein Luchador bist? Seine Antwort ist ja. Wie sehr willst du mir sagen, dass ihr keine Ahnung von Videografie habt bei CMLL? Ja. Aber er verteidigte auf jeden Fall gegen Will Caven, Cameron Kai, El Fantasmo, Leon Slater und die Fragezeichen wurden gefüllt mit Dante Martin von AEW. Meine zweite AEW-Überraschung des Wochenendes. Fand ich cool. Hat perfekt gepasst in das Match, würde ich behaupten. Und dann... Wie bitte?
Ich habe dir nur zugestimmt.
Achso. Und dann haben wir 12 Minuten und 7 Sekunden Flippy-Floppy-Action bekommen. Jeder darf mal was zeigen. Jeder muss auch was einstecken. Das hat einfach richtig schön Spaß gemacht. Ich fand es schön, wie offen es war, wer diesen Titel holt. Du hattest irgendwie nicht das Gefühl, okay, das wird am Ende eh auf den hinauslaufen, sondern nee, alle 2 Sekunden hat sich das im Kopf wieder geändert.
Jeder hat mal seinen Shit so zusammengekriegt quasi.
Genau. Eine Situation, die ich sehr schön fand, wie alle anderen 5 Will Caven gepackt haben, ihn einmal richtig schön in die Luft geschleudert haben da oben und ihn einfach gedroppt haben. Das ist tatsächlich bei mir hängen geblieben. Das fand ich sehr, sehr witzig. Aber das sollte nicht verhindern, dass Will Caven am Ende Cameron Kai ordentlich zwischen die Klöten tritt, während dieser gerade in einer Brücke sich befindet, um jemand anders zu pinnen.
Ja, hat den Sieg ein bisschen abgestaubt dann.
Genau, latscht ihn da ordentlich zwischen die Beine, pinnt ihn direkt und kann den Sieg mitnehmen. Der Cruiserweight Championship ist damit wieder in RevPros Händen und nicht mehr bei CMLL. Wie gesagt, das hat einfach Spaß gemacht. Das war genau das, was man sehen wollte, hat man bekommen. Drew, wie fandest du das Match denn?
Ja, das war ein schöner, netter, flotter Scramble. Nicht so wie diese GCW-Dinger da halt. Und natürlich, weil es auch halt alles Wrestler waren, die halt einen selben oder ähnlichen Stil fahren, ne? Logisch. Und von daher war es halt von vornherein ein schönes, flottes Ding. Mit Dante Martin noch eine coole Überraschung, da hätte ich jetzt auch so nicht mit gerechnet, aber hat auf jeden Fall gepasst. Und der durfte natürlich auch ein bisschen seinen Stuff zeigen, so wie jeder halt, ne? Habe ich eben schon gesagt, so jeder darf mal so kurz sein Shit hier reinbringen, dann ist halt der nächste dran, quasi so, ich mach was gegen einen, gegen den ich was mache, der ist halt dann weg, da kriege ich einen Move ab und dann wird halt so eingereiht, so ein bisschen halt. Und das war schöne, flotte 12 Minuten. Am Ende staubt Will Craven ab und finde ich auch ganz cool, dass man dann auch mal so, also der Cruiserweight-Teil ist ja sowieso nicht nur ein Titel, den man halt dann natürlich Leuten passend im Stil geben kann, sondern auch mal vielleicht ein paar Leuten Also wenn es ja natürlich auch in dem Instant-Limit passt, aber halt die noch ein bisschen weiter unten auf der Karte sind oder sowas halt. Also ich meine, du hättest easy natürlich auch jemanden wie Lee Slater geben können, der dann halt seine Banger da raushaut, aber so gibt es halt jemanden wie Will Craven, der auch, glaube ich, noch relativ jung in seiner Karriere ist und der damit halt vielleicht einfach einen kleinen Push kriegt. Und es ist cool, du hast halt einen Cruiserweight-Champion, der jetzt vielleicht nicht per se einfach dieser Stereotyp Highflyer ist, sondern einfach halt ein Cruiserweight ist, weil er halt in dieser Gewichtsbegrenzung fällt und nicht, weil er halt Flippy-Floppy macht.
Ja, also ich sag mal so, ob die Gewichtsbegrenzung da so sehr eingehalten wird, wage ich zu bezweifeln, wenn ich mir überlege, dass Michael Oku
nicht Pfund für Pfund, aber
Heavyweight-Champion war. Spoiler. Und ich glaube, Leon Slater schwerer ist als ein Michael Oku. Von daher ist das, man kann es glaube ich ja sagen, ist einfach so der klassische Midcard-Titel.
Ja. Ja, aber du packst das natürlich jetzt trotzdem keinem Luke Jacobs oder sowas halt den den Cruiserweight-Titel oder sowas halt.
Weniger.
Aber ja, das war's von mir aus auch dann zu dem Match. War gut.
Perfekt. Dida, haben wir etwas noch nicht erwähnt, was dir aufgefallen ist, was du zum Besten geben möchtest?
Nö, ihr habt alles gesagt. Wir können gerne weitermachen.
Ja, dann mach doch auch tatsächlich gerne weiter. JJ Gale hatte die Mission, etwas zu schaffen, was Luke Jacobs bisher noch nicht gelungen ist, nämlich Tomohiro Ishii zu besiegen. Dida, hat er es geschafft? Und wenn ja, wie gut war's?
Er hat es nicht geschafft. Das Match war trotzdem sehr gut. Big Tom ist Big Tom. Ohne Hals, ohne Mimik schlägt er Leute kaputt. Und nee, es hat Spaß gemacht. JJ Gale, auch jemand, der sich sehr, sehr auch hochgearbeitet hat. In dem letzten Jahr, würde ich sagen, bei RevPro. Und stand da in dem Match, fand ich sehr schön und hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und wie gesagt, so Move für Move oder einzelne Sequenzen kann ich jetzt nicht wiedergeben, da ich mir keine Notizen gemacht habe und das jetzt auch schon wieder quasi eine Woche her ist, als ich es gesehen hatte. Und genau, dann halt am Fernseher leicht verkatert, ist noch was anderes. Aber nee, es hat Spaß gemacht. Ich finde die 8,03 vielleicht ein Müh zu hoch, wenn ich es mit den anderen vergleiche, wobei eigentlich auch passend. Es war schon echt gut und ja, ich fand es schön, dass Gale so eine Chance bekommen hat und ja, Ishii hatte ja dann noch eine Mission an dem Abend.
Dazu kommen wir aber
später. Genau, und nee, hat Spaß gemacht. So viel kann ich sagen.
True. Ja. Ja, ich fand's auch gut. 8 Punkte finde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen hoch, aber sowas zwischen 7 und 7,5 finde ich hier genau. Dann tatsächlich, finde ich tatsächlich angemessen. JJG hat gekämpft, er hat alles gegeben und am Ende war Big Tom dann doch ein bisschen zu viel für den Guten, aber er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, er war stets bemüht sozusagen. Und das hat dann eine interessante Dynamik gegeben, man hat dann irgendwie mit JJG auch mitgefiebt, auch wenn natürlich alle Ishii lieben, aber man hat dann irgendwie schon so ein bisschen mitgefiebert, man wollte dann schon, dass es JJ schafft, hat dann am Ende nicht ganz gereicht. Am Ende ist er doch dem Vertical Drop Brainbuster zum Opfer gefallen, wie so viele Menschen in den Jahren 2013 bis 2024. Und ja, ich hatte damit aber meinen Spaß, das war eine schöne kleine Wemserei und war gut.
Ich mochte tatsächlich, wie gut man es hier diese Match-Story dargestellt hat. Dass JJ Gale nicht nur also dieses krasse Ziel hat, er will es unbedingt schaffen, wie viel er reinwirft, wie er aber immer wieder einfach, keine Ahnung, gegen diesen Brocken einfach nicht gegen ankommt und es am Ende nicht reicht in einem richtig harten Kampf. Ich fand, das haben sie richtig gut dargestellt. JJ Gale, ich glaube, der Junge, der ist auch gar nicht so alt, glaube ich. Lass mich mal fix schauen. Ja gut, der Wrestler ist seit 2016.
Aber es sind schon 8 Jahre immerhin, also schon ein bisschen länger dabei. Also ich würde auch mal so Mitte, Ende 20 tippen, tatsächlich.
Ja. Also man muss ja sagen, die ersten, keine Ahnung, 4-5 Jahre bist du erstmal ein Rookie und dann kommst du so langsam aber sicher nach oben. Also so ist glaube ich, der Werdegang bei den meisten Wrestlern, würde ich jetzt einfach mal so unwissend behaupten. Von daher ist er jetzt gerade auf dem Weg zum Main Event. Ich freue mich drauf, weil der Typ ist cool. So, der macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck, wenn die Entwicklung so weitergeht. Dann sehen wir den vielleicht bald ganz oben im British Wrestling. Gut. Ich würde dann tatsächlich auch einfach direkt weitermachen, weil warum sollen wir uns jetzt noch fünfmal erwähnen, dass er hart gekämpft hat?
Genau.
Kommen wir zum nächsten Fragezeichen auf der Karte. Denn das Cutthroat Collective, bestehend aus der Anführerin Alex Minzo, ja, leider auch Lizzie Evo, Mercedes Blaze, Dina Samuels und Sophia Reed, die seit einiger Zeit bei RevPro für ordentlich Wirbel sorgen, haben sich dementsprechend auch mit dem Women's Roster angelegt, woraus sich dann eine kleine, ja, wie soll man es nennen, eine kleine Formation gebildet hat, bestehend aus Debbie Keitel, Kanji, die, glaube ich, Drew und mich beide sehr überzeugt hat an diesem Wochenende.
Yes.
Der lieben Nightshade und der hervorragenden Rio. Und, naja, lange Zeit stand nicht fest, wer kommt denn als Fünfte im Bunde dazu? Und während ich tatsächlich da saß und innerlich so runtergerattert hat, okay, welche AEW-Namen gibt es, die man noch so holen könnte?
Ja, safe.
Jetzt gerade im Wochenende, vielleicht auch aus diesem New Japan Stardom-Umfeld, wobei, da sind mir legit null eingefallen. Und ich danach das AEW Women's Roster rauf und runter exerziert habe in meinem Kopf. Wurden wir dann aber alle, glaube ich, überrascht. Denn es kam kein AEW-Talent, es kam kein WWE-Talent, kein New Japan-Talent. Es kam eine TNA-Wrestlerin mit Giselle Shaw zum Ring, was mich sehr gefreut hat. Ich finde die nämlich gar nicht so scheiße.
Ja, fand ich auch cool.
Die ist cool, auf jeden Fall. Ja.
Ich sehe gerade eine 6,27er-Bewertung. Ja, ne, so das passt auch, glaube ich, ganz gut zu ihr. Die macht eigentlich immer Spaß. Und dann ging es los. No Disqualification Action. Es gab massig Dives nach draußen. Wir hatten eine Nummer, wo Kanji Sophia Reed mit einem Stuhl erwischt, den sie über einen Tisch hat sliden lassen, was ich so auch noch nicht gesehen habe, obwohl es eigentlich so obvious ist, sowas zu machen. Und wir gucken jetzt nun alle nicht wenig Wrestling. Von daher war ich sehr überrascht, dass ich sowas noch nicht gesehen habe, solche Kleinigkeiten. Alex Windsor, die von Nightshade durch den Tisch befördert wird. Rio, die mal eben kurz in den BDSM-Dungeon muss und da von Candlesticks verprügelt wird, wie nichts Gutes. Die später dann auch durch den Tisch, auf dem Reißzwecken verteilt wurden, durchgeheatet wird, was dann auch das Finish war. Und ich kann sagen, waren, wie lange ging's? 23 Minuten. Das hat richtig Bock gemacht. Das ging in alle Richtungen hin und her und alle, also es war wirklich die ganze Zeit was geboten. So muss so ein Match aussehen. Ja, Drew, wie fandest du's?
Ja, tatsächlich für mich das Sleeper-Match bei der Show.
Das was?
Das Sleeper-Match bei der Show.
Okay.
Es hat, ich habe mir jetzt nichts drunter vorgestellt oder nichts erwartet und dafür hat es halt richtig fett abgerissen. Das war geil, das hat mega Bock gemacht. Und das habe ich so jetzt unbedingt nicht erwartet, deswegen halt Sleeper-Match für mich. Und haben sie dann, ich glaube, das haben sie sogar spontan noch als No-DQ-Match dann angekündigt. Ich glaube, das war nicht so angekündigt.
Doch, das war so angekündigt.
Okay, dann habe ich nichts gesagt, aber die haben sich gut gegeben. Auch halt, ne, mussten halt natürlich dann viel füllen, weil es halt 10 Frauen sind und ich hatte damit tatsächlich eine Menge Spaß. Wer das übrigens auch richtig gut fand, war Dave Meltzer. Der hat dem Ganzen nämlich 4,25 Sterne gegeben. Nee, aber ich fand es gut, auch mit Spots halt teilweise sehr kreativ und wie gesagt, nicht so viel erwartet und dafür hat es halt eigentlich mich sehr gut unterhalten. Also war ein fettes Ding, hat Bock gemacht.
Dieter.
Ja, kann ich absolut zustimmen. Es war vielleicht dann 2-3 Minuten zu lang für mich. So, ich glaube, in der Halle kommt das nochmal anders rüber. Aber an sich hat das mega Laune gemacht. War richtig gut. Und ich fand's auch geil, da hatten wir auch schon in der Preview drüber gesprochen, Marcel, dass du mit dem Cutthroat Collective auch mal so ein richtiges Damenstable hast.
Ja, man, ansonsten siehst du im Wrestling, ja, manche Gruppierungen haben halt irgendwie so eine Frau dabei. Die ist aber auch mehr einfach nur so Beiwerk. Und hier hast du halt mal so ein richtiges Women's Stable, was halt einfach Action macht. Bin gespannt, wo sie damit aber hinwollen. Tatsächlich.
Jetzt. Genau. Ja, und dann sagtest du ja noch so, yo, Rio wird ja eventuell zur WWE gerüchtet. Und dann dachte ich, ja, ergibt ja Sinn, wenn die gepinnt wird. Ja, und dann stand sie Sonntag kurz bei AW im Ring und hatte bei Progress am Montag ihr Match auch gewonnen. Nicht so gut. Dann wird sie nicht auf dem Weg zur WWE sein.
Oder es dauert halt noch.
Oder es dauert noch.
Vielleicht sollte man sie auch zum nächsten Instagram-Model machen für NXT, damit sie da ins Women's Roster passt und ja nicht auffällt.
So wie mit Stephanie Vaquer gerade, meinst du?
Ja, wahrscheinlich wie Stephanie Vaquer und wie es auch Julia ereilen wird. Also ich bezweifle bei beiden, dass sie auch nur ansatzweise irgendwas haben werden, was sie so groß gemacht hat, sobald sie da
also auftreten. Wenn du Julia jetzt neben ihrem Moveset noch ihren Look wegnimmst, dann kannst du die auch direkt wieder nach Italien schiffen, also. Eieiei.
Naja, darum soll es nicht gehen. Aber wie gesagt, ich hatte großen Spaß mit dem Match. Bin da auch bei Drew. Somit meine Überraschung zwischen den offensichtlichen starken Dingern. Und ja, über das Match danach möchte ich nicht reden.
Das musst du auch gar nicht. Zumindest musst du nicht anfangen. Denn Donovan Dijak hat gegen Drews absoluten Lieblingswrestler gecatcht, den Gabe Kidd. Und deshalb, Drew, du darfst auch direkt anfangen. Wie scheiße fandest du es?
Es war einfach unfassbar langweilig. Es ist gefühlt einfach nichts passiert. Und,
danke.
Also irgendwie, ich weiß nicht, also das war ja auch, wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht der größte Gabe Kidd-Fan ist das erstmal ja so ein Ansatz, wo man denkt, so, okay, klingt halt nach einer guten Wemserei oder sowas. Aber irgendwie ist das mir gar nichts gegeben. So, ich hatte auch Dijak als einen besseren Wrestler in Erinnerung. Also es hat irgendwie zwischen beiden nicht so funktioniert irgendwie. Keine Ahnung, das hat irgendwie für mich tatsächlich nicht so gepasst. Deswegen war es auch eine Überraschung, aber dann halt leider eine negative Überraschung.
Ja. Das hätte tatsächlich eine große Überraschung werden können, weißt du, wenn die beiden sich einfach so Ishii gegen JJ Game-mäßig 10 Minuten auf die Fresse hauen.
Ja, genau. Aber ja, leider irgendwie nicht gegeben. Ja, und dann ist das irgendwie so 10 Minuten vor sich hingeplätschert. Und war dann halt auch irgendwie wieder vorbei. Und ja, hat mir wie gesagt nichts gegeben. Da finde ich tatsächlich die Cage-Match-Wertung von 4,9 noch irgendwie fair. Runden war es auf 5 von mir aus auf. Der Nettigkeit halber halt. Ja, aber so hat mich das dann irgendwie doch tatsächlich kalt gelassen.
Ich würde tatsächlich da weitergehen und würde sagen, das war maximal eine 4. Das war das schlechteste Match des Abends.
Das auf jeden Fall.
Pure Langeweile. Also ich weiß nicht, wie es Leute geben kann oder wie es zustande kommen kann, dass Ethan Allen gegen Connor Mills schlechter bewertet ist als diesen Müll, den wir da gesehen haben.
Das verstehe also, ich auch nicht.
Man könnte jetzt argumentieren, ja, das war ganz gut zum Runterkommen nach dem No-DQ-Match davor und wenn man weiß, was danach noch kommt mit den Titelmatches und Zack Sabre gegen Hechicero so rum. Dass man aber ganz kurz wie auf den Boden der Tatsachen geholt wird, ja, könnte man argumentieren. Aber nee, als Match war das trotzdem einfach Müll. Also du kannst ja so ein Match zum Übergang trotzdem gut gestalten. Und trotzdem so, dass du im Publikum sitzt und Spaß hast und dich danach nicht fragst, so, was habe ich gerade gesehen? Ich bin eingeschlafen, es tut mir leid. Also,
vielleicht
nee.
Haben sie auch gesagt, Karte ist sowieso voll. Macht mal ein bisschen ruhig, hier habt ihr 10 Minuten. Und mehr halt nicht, aber dann lass es halt auch gleich bleiben, weil Dijak war sowieso nirgendwo woanders, also warum ihn dann überhaupt einfliegen?
Keine Ahnung. Dieter, du darfst gerne noch
deine Two Cents zum Match loswerden. Ja, alles gesagt, war pure Langeweile, ich war so, es fängt an, es hört auf und danke für nichts. Also,
ich bin ehrlich, ich hätte da auch schon, also wie gesagt, ne, ich habe so meine persönlichen Probleme mit Gabe Kidd oder sowas halt und bin jetzt nicht der größte Fan. Dijak grundsätzlich ja geil, aber so auch wenn ich Gabe Kidd jetzt nicht mag oder sowas, ist es ja trotzdem kein verkehrter Wrestler und da habe ich dann irgendwie schon ein bisschen mehr erwartet halt.
Genau, also als ich das Match gesehen habe, war ich so, ganz ehrlich, das kann gut werden, weil Dijak super und Gabe Kidd, wenn er will, läuft das, wenn er nicht nur Leute anbrüllt. Aber das war gar nichts.
Eine ganze Menge mehr wiederum war das Match, was wir danach gesehen haben. Ein Match, was sehr auf die Storyline aufgebaut hat. Der Sunshine Machine, weil keine Ahnung, warum die Grizzled Young Veterans Champion waren seit März. Weil sie nämlich dann nochmal am 1.4. die Titel verteidigt haben und dann nochmal am 19.5. und seitdem waren sie nicht mehr gesehen im Rev Pro Kosmos. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt nur die Titel nicht verteidigt haben. Ich checke das jetzt extra nochmal nach. Nein. Mal abgesehen davon, dass sie in der Zeit sowieso wenig gemacht haben, außer ihre neue Schule an den Start zu bringen, hingen die Championships halt auch in der Luft und ne, die beiden sind in den USA. Also hat man eine Storyline darum aufgebaut, dass es bei der Sunshine Machine nicht mehr ganz so rund läuft, dass sie viel verloren haben, seitdem sie ihre Titel verloren haben. Ich weiß gar nicht, ob die diejenigen waren, die die auch direkt an die... Nee. Tatsächlich seit 2022 sind sie keine Champions mehr. Aber das einfach so nicht mehr so läuft. Und TK Cooper hat sich irgendwann das Mic geschnappt nach Match und gesagt, ey, wenn wir nochmal verlieren, dann ist das Ende der Sunshine Machine. Woraufhin sie dann wieder einige Matches gewonnen haben, mal mehr, mal weniger, klar. Und sich dadurch dann den Number One Contender Spot für den Geburtstag, für die Anniversary gegen die Grizzled Young Veterans. Ein Team, was ich eigentlich sehr, sehr gerne mag, holen konnten. Und darauf hat er doch dieses Match gefußt. Ne? Ich glaube, wenn du da drin bist und auch die Sunshine Machine magst, so wie ich, und ich will's, dass sie sich auflösen, dann konntest du in diesem Match gut drin sein. Wenn du diesen Faktor nicht mit hast, hast du in meinen Augen ein recht gutes Standard-Tag-Team-Match gesehen. Bei dem wir noch den kleinen Moment hatten, wo TK Cooper einen Heel-Turn oder einen Turn gegen Chuck Mambo andeutet, dann aber doch natürlich zurückkommt und das Finish eingeläutet wird. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich sehe, dass das eine knappe 7er-Bewertung hat bei Cage Match aufgrund der Storyline und dem persönlichen Faktor, würde ich da mitgehen. Ich kann aber verstehen, wenn man ohne diese Storyline eher bei einer, ja, bei einer 6,5 oder bei einer 6 ist. Ja, aber Drew, erzähl du mir doch oder den ZuhörerInnen, wie du dieses Match fandst.
Ich finde, wenn man in der Storyline nicht so drin war, also klar, dass es halt dann war, wenn Sunshine Machine verliert, dann lösen sie sich auf, das wusste ich, aber wenn man da jetzt das nicht, diesen Aufbau oder diesen Werdegang dieser Story nicht so ganz miterlebt hat, dann kommt das in dem Match nicht so krass rüber, fand ich.
Wenig.
So rein von der Matchführung. Also außer diesem von dir angesprochenen Spot da mit TK Cooper. Kam das jetzt nicht so, also es kam jetzt nicht irgendwie so rüber, oh, wir müssen jetzt irgendwie kämpfen, wir müssen uns jetzt irgendwie anstrengen oder sowas halt, dass wir jetzt hier unbedingt gewinnen, damit wir halt nicht nur die Titel gewinnen, sondern auch bleiben dürfen. Das kam wenig halt rüber. GYV davon abseits mit ihrem gewohnten Heel-Work. Sind ja auch zwei gescheite Dudes, die wir vermutlich nun auch bald öfter bei AEW sehen werden.
Sir.
Und ja, so war es halt ein solides bis gutes Tag Team Match meiner Meinung nach, aber mir hat so ein bisschen so dieses Intensive von der Story gefehlt, dass es hier wirklich darum geht, dass wenn Sunshine Machine verliert, auch halt weg sind. Da haben wir so ein bisschen gefehlt, aber ansonsten war es ein gutes Ding.
Dieter.
Mein Problem war bei dem Match, ich war gespoilert.
Also, ja, gut.
Das ist immer kacke.
Ne, und denn es war in Ordnung, aber bei diesem TK Cooper Spot war ich so, ja, ich weiß halt leider, dass er nicht geht.
Ja, gut.
Und aber an sich war es halt solide, kannst du nichts sagen. Es war auch nicht zu lang. Also das auf jeden Fall ein Pluspunkt für das Match. Und in dem Match an sich war ich, sonst fand ich es halt gut, soweit. Ne, es war nicht zu lang, es war nicht zu scheiße oder irgendwas, sondern da finde ich diese 6,68 oder wie ich sagen würde, so 6, finde ich voll gerechtfertigt und in Ordnung. Mal gucken, wie Sunshine Machine jetzt weitermachen.
Ja. Also ich konnte mir tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, kaum vorstellen, dass sich die Sunshine Machine auflöst. Weil die beiden haben fast nur Matches als Tag-Team. Ne? Also das ist halt, ja, und als die großen Singles-Wrestler sehe ich die beiden eher weniger tatsächlich. Von daher, man hätte sich fast denken können, ja. Oder ob es dann halt einfach ist, ja, im Rev-Pro-Kosmos haben wir uns aufgelöst.
Es wäre halt auch irgendwie, glaube ich, besser gekommen, wenn es jetzt gegen ein anderes Team wäre, anstatt gegen die Grizzled Young Veterans, die vielleicht auch öfter da wären oder sowas, dass man die Fehde noch ein bisschen irgendwie intensiver hätte aufbauen können, so ein reguläres Team oder sowas, dann wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen besser gepasst irgendwie. Dass man es vielleicht auch sagen könnte, okay, es ist jetzt halt irgendwie legit, dass die Sunshine Machine vielleicht verliert und sich auflösen muss.
Na, weil es halt, keine Ahnung, Francisco und Golden Masados sind, die auch gerade so als Tag Team unterwegs sind. Oder zumindest als Duo.
Oder Youngblood.
Ja, zum Beispiel, ne? Das hätte vielleicht dem Ganzen noch mehr Intensität verpasst. Oder wenn die Grizzled Young Vets einfach vielleicht ein, zwei Mal zwischendurch noch da gewesen wären. Oder vielleicht eine Videobotschaft eingesendet hätten. Sowas hat vielleicht ein bisschen gefehlt.
Da hatten sie kein Datenvolumen für.
Ja, das kommt davon, wenn man seine Tief zu viel gritten muss.
Ja.
Das reicht dann aber auch zum Undisputed British Tag Team Championship Match. Wir kommen zum Undisputed British Women's Championship Match. Dani Luna verteidigt ihren Titel gegen Mina Shirakawa. Lieder, fang gerne an.
Ja, ich hatte mich so auf die Ankündigung, weil eigentlich war es ja auch Dani Luna gegen Stephanie Vaquer.
Ja, das wäre natürlich geiler gewesen.
Frau Vaquer hatte dann aber gesagt, nö, ich gehe zur WWE und cutte alle meine Dates, fickt euch. Hm.
Hat sie dann auch ein Date mit Shingo gecuttet, oder?
Das weiß ich nicht. Und wahrscheinlich hat WWE gesagt, du darfst das nicht. Nein, Spaß. Auf jeden Fall zum Match selber. Also Mina Shirakawa wurde dann als neue Herausforderin angekündigt. Und da hatte ich auch Bock drauf. Ich muss sagen, ich war auch nicht so in dem Match drin. Aber es war auch ehrlich gesagt so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe auf jeden Fall nicht so viele technische Holds erwartet, ehrlich gesagt. Und es war sonst, wie gesagt, es war in Ordnung, ich war nur nicht so drin und Mina hat gewonnen, per Submission.
In Figure 4.
Figure 4, genau. Und wie gesagt, ich hatte eine andere Match-Herangehensweise erwartet. Aber sonst war es okay.
Ja, da würde ich tatsächlich irgendwie mitgehen. Ich fand es tatsächlich unterwältigend. Das war cool, das war insgesamt ein gutes Match, aber sehr, sehr Standard irgendwie. Ich fand auch die Entscheidung, Mina den Titel zu geben, auch irgendwo ein bisschen okay, warum? Sie ist halt das Talent aus Japan. Ich weiß gar nicht, wo sie da genau regelmäßig rumdümpelt.
Stardom,
ja. Wahrscheinlich durfte sie deswegen nicht verlieren oder sowas.
Ja, das glaube ich nicht, aber
aber ich halt, gerade dadurch, dass sie halt wahrscheinlich weniger da ist und ist eigentlich perfekt jetzt der Übergang gewesen wäre, Dani Luna gegen das Cutthroat Collective. So nimmst du jetzt diesen Titel einfach aus der ganzen Masse erstmal raus. Ja, und der hängt halt jetzt in Japan rum. Oder in den USA.
Ja, in den USA. Sie ist ja jetzt erstmal für ein halbes Jahr, ja, auch für die nächsten Monate erstmal in Amerika.
Ja, so, also, da wird sie dann. So,
im Oktober ist halt Global Wars UK. Da verliert sie den Titel dann wieder. Dann ist es okay.
Ja, ja, wenn das so ist, dann ist das in Ordnung. Aber ich hätte eine schöne Storyline zwischen Dani Luna und dem Cutthroat Collective halt, hätte ich gefeiert. Wo es dann halt zum großen Matchup irgendwann kommt um den Titel. Aber, na gut. Wir müssen es hinnehmen, wie es ist, würde ich behaupten.
Yes.
Gut. Wollen wir dann weitermachen?
Ich würde noch gerne was zu dem Match sagen.
Achso, Entschuldigung. Ich war mir legit nicht hundertprozentig sicher. Aber dann, let's go.
Ja, ich fand es soweit auch fein. Ich finde, du hast halt, also erstmal, es war halt sehr geil, so den Entrance von Shina Mirakawa live zu sehen mit der gedubbten Version von Am Sack von Udo. War schon lustig irgendwie mal live so. Hatte irgendwas, Meister habt ihr gesagt, Match war soweit okay. Ich finde, man hat sehr gemerkt, dass halt, dass an dem Punkt so ein bisschen die Luft halt raus war, weil halt dann auch schon die Show lang ging und wir schon viele Matches hatten. Dass man am besten so eine kleine Pause vielleicht gebraucht hätte, dass man auch vielleicht nach dem emotionalen Ding von der Sunshine Machine vielleicht ein bisschen bisschen raus war. Darunter hat das Match ein bisschen gelitten. So war es dann handwerklich, war es in Ordnung.
Die Entscheidung war erstmal auch schon so, dass es einfach 4 Stunden durchgeht. Ich kann irgendwie verstehen, dass AEW bei einem Live-Pay-Per-View keine irgendwie 20 Minuten Pause macht. Aber bei so einer Indie-Show finde ich das immer ganz angenehm.
Ja, vor allem, wenn die Show halt dann wirklich 4 Stunden geht oder 4,5 Stunden oder sowas, dann ist vielleicht ja, so.
Ich glaube, der Fall keine Pause gemacht, ne?
Bitte?
Es gab keine Pause,
nein,
oder?
Nee, es gab keine Pause. Die haben
deswegen sagt Drew auch gerade, ja. Hey, so eine Pause zwischendurch, dass man mal ganz kurz den Akku aufladen kann. Ja. Und sie einfach mal, keine Ahnung, ganz kurz lieber den Menschen in seiner Umgebung in die Augen guckt, statt auf den Ring. Ja,
da vielleicht auch mal kurz in den Gang die Beine vertreten, nochmal aufs Klo gehen, was zu trinken holen und dass man was verpasst.
Ja, ich bin da ein paar Mal was zu trinken holen gegangen und es war halt, Entrances hat man dadurch halt verpasst. Gerade weil sie es auch irgendwie nicht lief, weil sie es nicht geschissen bekommen haben, ja, dass die Zapfen laufen.
Ja, so fand ich das Match aber dann noch fall. Hab mich ein bisschen gefreut, dass Mina die Titel gewonnen hat. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die jetzt so krass lang halt. Das haben einfach für den Moment gemacht und für die, dass es halt in der Historie drin steht und dann ist halt auch okay.
Vielleicht verteilt sie den ein, zwei Mal irgendwo in den USA oder sowas.
Jawohl, oder hat sie einen Titel in den USA.
Ja, warum nicht? Wenn schon der New Japan World Title in der Weekly bei AEW verteidigt wird, warum nicht auch der? können wir dir gerne danach mal erzählen, worauf ich gerade angespielt habe.
Ich musste lachen. Ne? Aber ja. Machen wir doch erstmal weiter.
Ich wollte sagen, kommen wir zu dem Match, was der Grund war, warum Drew beinahe nicht nach Deutschland zurückgekommen wäre. Denn nach diesem Match sind 3000, also Pi mal Daumen, man weiß es nicht ganz genau, 3298 Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Ich fand es ganz, to be honest, ganz geil. Bei der britischen Polizei eingegangen. Aber als die britischen Beamten dann den Grund erfahren haben, haben sie das entschieden, Drew einfach gehen zu lassen, weil bei diesem Match keine Hose mehr anzuhaben ist vollkommen natürlich und gehört sich so. Dementsprechend hat Drew alles richtig gemacht und erzählt uns jetzt von 22 Minuten 51 purer Magie. Bitteschön.
Ohne Kontext ist das gerade sehr wild.
den musste ich so bringen.
Ja, was stand an? Echicero gegen Zack Sabre Jr. Wer schon mal den ein oder anderen Podcast mit mir gehört hat, der dürfte wissen, dass ich sehr steil gehe auf technisch anspruchsvolles Wrestling, so wie das eigentlich jeder normale Mensch sollte, aber ich vielleicht ein bisschen mehr als der andere. Bin großer Zack Sabre Jr. Fan. Hechicero ist auch richtig geil. Das war ja das Rematch von dem Tour of Three Falls Match in Mexiko, dem 5-Sterne-Match, dem Match, den Dave Meltzer 5 Sterne gegeben hat. Das Match ist ein bisschen weniger geworden, da waren es nur in Anführungszeichen 4,75. Ich persönlich fand es geiler als das in Mexiko, aber gut, bei dem war ich halt auch live dabei, das heißt, es ist natürlich nochmal was anderes. Ja, es war halt genau das, was du von dem Bums erwartest. Ne? Es war halt einfach 22 Minuten 51 purer Sex einfach auf der Matte. Richtig geil. Wenn du halt technisches Wrestling liebst oder auch nur magst, dann guck dir halt das Ding an, weil das sind zwei der Meister ihres Fachs halt, was das angeht. Das war einfach hold for hold, for hold, for hold, for hold und das hat fast 23 Minuten dran.
Das war einfach hold for hold? Bin mir nicht ganz sicher, ob du das erwähnt hast.
Genau. Und das war einfach richtig geil. Das hat mir persönlich beim Live-Gucken eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin bei jedem einzelnen Pin oder bei jeder einzelnen Submission-Transition habe ich gepoppt. Wenn ihr es nicht glaubt, dann fragt Marcel, der saß neben mir.
Ich muss das ganz kurz prüfen. Keine Lüge wurde gefunden.
Sehr schön. Und weil Lügen darf man ja auch nicht sagen. Ich hatte einfach eine Menge Spaß. Ich saß da einfach und habe von einer Backe auf die andere, von einer Backe zur anderen gegrinst. So, natürlich die Backen im Gesicht und nicht die am
Ich wette, deine Arschbacken haben auch gegrinst. Sag's einfach, wie es ist.
Es ist korrekt und das ist halt, da brauche ich glaube ich nicht weiter drauf eingehen, dass das halt genau mein Shit ist. Und das war halt auch genau mein Shit. Für mich tatsächlich Match of the Night und wie die coolen Kids sagen, richtiger Banger. Hat eine Menge Spaß gemacht, war geil.
Wahrscheinlich ein größerer Banger als alles, was Sheamus in seiner Karriere jemals abgeliefert hat. Und der behauptet, dass er Banger after Banger after Banger abreißt.
Tja. Und was ja auch schön war, ganz kurz noch, am Entrance haben sie extra nochmal betont, Zack Sabre Jr., the first British G1 Climax Winner. Das hat man auch für eine Menge Pops gesagt. Natürlich Zack the Man of the People. Aber klar, im UK kriegt er halt auch die Pops. Hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Schöne Reaktion halt für ihn. War ja dann quasi das erste Mal jetzt wieder in England seit dem G1-Sieg. Und das war einfach geil.
Yes.
Wunderbar. Ich würde da tatsächlich mitgehen. Ich brauche da, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Das war Perfektion in meinen Augen. Du kannst Technical Wrestling, glaube ich, nicht auf ein höheres Niveau heben. Also irgendwo ist da die Grenze erreicht. Und wenn da diese Transitions und Submissions so fließend ineinander übergehen, dass du teilweise gar nicht gemerkt hast, dass sie sich gerade bewegt haben, aber plötzlich in einem Hold sind, das ist einfach komplett nuts. Also ich weiß nicht, ob die da noch irgendwas dazu sagen will, aber ich fand es einfach perfekt.
Ich unterschreibe diesen Liebesbrief und kann nur sagen, es war ein Hochgenuss. Das war Hochkultur, liebe Leute. Und
bei diesem Match hast du dich doch auch mit Rotwein und Chicken Wings hingesetzt, oder?
Ja, mit Rotwein und Chicken Wings sofort, Dicker. Und es war toll.
Wunderbar. Aber da du jetzt gerade schon gar nicht, oder wir beide eigentlich ja gar nicht mehr so viel zu dem Match sagen können, weil Drew schon solch einen Liebesbrief abgeliefert hat, darfst du direkt weitermachen mit dem, wo wir eigentlich dachten, dass es das letzte Independent-Match von Michael Oko sein würde, der seinen Titel, die RevPro Undisputed Heavyweight Championship, gegen Luke Jacobs verteidigt. Oder wie ich ihn mittlerweile nennen würde, Luke Manders Jacobs.
The one called Jacobs.
The one called Jacobs, genau, das ist auch gut. Dieter, fang gerne an.
I'm a Cowboy. Da habe ich mich erstmal gefragt, wo das plötzlich herkam.
Ich fand's auch so, also ich liebe den Song, ich finde den mega, aber das war so richtig random irgendwie schon ein bisschen halt.
Ich wusste nicht, dass in Manchester Farmer und Cowboys ausgebildet werden. Und also das fand ich auch sehr, sehr im ersten Moment okay, aber ich hab's hingenommen. Vor allem, weil die auch am Kommentar sagten bei Ethan Allen, ja, die Entrance-Theme werden wir heute Abend nochmal hören. Und ja, dann so, nö.
Wahrscheinlich wussten sie es nicht. Also der Besitzer wusste nicht, dass das passieren wird.
Und zum Match. Das war ein perfektes Title-Match. So kannst du eine 412 Tage lange Regentschaft enden lassen. Vor allem, die hatten ja auch schon ein paar Encounter miteinander. Und da kannst du dann auch sagen, ey, Jacobs, Oku, let's go. Und das war emotional, das war brutal. Jacobs hat geblutet wie eine Drecksau. Man hat auch, wenn ich es richtig gemerkt habe beim Stream, die Halle war auch mehr hinter Jacobs als hinter Oku.
Ja, aber ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, also ich habe es in meinen Ausführungen über Ride Covery nicht erwähnt, aber das klang tatsächlich auch wie ein Abschied, was der Ringsprecher und Besitzer da über ihn gesagt hat. Das klang irgendwie nicht so, ich meine, ja, ey, danke, du warst ein geiler Champion, vielleicht schaffst du es ja wieder, sondern wirkte eher wie ein Ciao. Vielleicht lag es auch deshalb daran, dass das Publikum halt so sehr hinter...
Es hat auch, glaube ich, einfach legit niemand geglaubt, dass Oku hier halt den Titel verteidigt.
Ja.
Und vielleicht waren sie dann deswegen einfach automatisch ein bisschen mehr hinter Jacobs.
Und ja, gesagt, das ist ja auch so ein Typ, der sich halt zu Anfang noch mit seinem Bruder, aber auch so wirklich aus dem Nichts hochgekämpft hat über die Jahre. Und schon ewig...
Also, daran, er ist ja... Auch bei Progress World Champion, er ist ja wirklich legit der Undisputed British Champion, wenn du so willst.
Ja. Vielleicht eigentlich nur noch, keine Ahnung, dass du noch Irland mit dem Soul, dass ich noch den OTT-Titel oder sowas.
Ja, gut.
Und wir haben nicht unterbrochen, Dieter.
Alles gut. Zu dem Match, wie gesagt, es war intensiv, die haben sich gegeben, Move after Move. Und Oku war sich so sicher, weil er schon so viele Schlachten gewonnen hat. Und aber so eine Frechheit. Amira war zwar da, aber kein Osprey und auch keine Eltern. Und trotzdem ging das Match 34 Minuten. aber es war... Die Länge hast du ihm... Also ich hab die Länge nicht wirklich angemerkt, 2-3 Minuten weniger hätten es auch getan, klar. Aber es war wirklich richtig stark und vor allem dann der blutende Jacobs, wie er dann plötzlich alles rausholt und dann auch einfach, wie er quasi diese auch mehrmals die Art und Weise, wie er aus dem hier, wie heißt das? Aus der Half-Crab raus ist und so Geschichten, einfach nur großartig. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Punkt.
Perfekt. Ich würde da tatsächlich mitgehen. Ein kleines Detail, was ich zwischendurch auch zu Drew gesagt habe oder im Nachgang. Sowohl Ethan Allen als auch Amira waren zwar die ganze Zeit am Ring, haben aber nicht eine Sekunde eingegriffen.
Ja.
Die sind halt, wenn einer von den beiden irgendwie neben dem Ringler kurz zu dem hin und sagen, ey, so ein bisschen, ey, komm, du schaffst das, steh auf, du kriegst das hin und so, ne? So dieses Supportive, aber es gab keine Outside Interference. Das Big Fight Feeling hat sich für mich von Sekunde 1 bis zum Schluss durchgetragen. Oh, ja, ne? Bei solch langen Matches kann man am Ende immer drüber streiten, ob nicht 1-2 Minuten weniger oder vielleicht auch 3-4 besser gewesen wären. Ich fand sie tatsächlich gar nicht so zu lange, also zumindest live in der Halle nicht. On Demand kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass man dann irgendwann so komm on, reicht dann jetzt auch. Ja, und ich fand, das hat einfach so gut zwischen den beiden geklickt. Luke Jacobs ist so gut darin, solch eine hohe Intensität an den Tag zu legen, yes, dass sie teilweise schon heelisch wirkt. Dass du das Gefühl hast, sag mal, turnt der gerade heel oder was ist hier jetzt los? So, nee, der ist einfach nur mit voller Inbrunst dabei. Und dazu Oku, der einfach saugut darin ist, so diese Leidenschaft und diesen Willen, sich irgendwie noch durchzukämpfen.
Ja, generell einfach gutes Selling hat, was sowas angeht.
Ja, genau das, ne? Das hat einfach so gut miteinander gepasst. Weil deshalb auch der perfekte Main Event für diese Show und das perfekte Ende für Okus hervorragenden Title Reign. Auch tatsächlich genau zum perfekten Zeitpunkt, so dass man so, okay, ja, jetzt sollte der Titel wechseln und dann wechselt er auch und wird nicht noch irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr weitergetragen. Ja. Drew, möchtest du auch noch was hinzufügen?
Ich fand's auch sehr gut. Aufgrund halt meines persönlichen Geschmacks fand ich das Match davor halt ein bisschen besser, deswegen war es für mich in Anführungszeichen nur das zweitbeste Match der Show. Trotzdem immer noch.
Sei dir verziehen.
Aber trotzdem immer noch, danke, immer noch sehr, sehr gut, wirklich. Es hat einfach von den beiden halt wirklich gut zusammengepasst. Die hatten einfach eine gute Chemie miteinander. Es hat geklickt und geklatscht hat's auch. Und oh ja. Da hat mich auch, also mich hat die Länge auch nicht so gestört, weil, klar, also ein Match fühlt sich halt immer lang an, wenn nicht so viel passiert, aber es ist halt ständig irgendwas passiert. Es gab halt irgendwie keine Lücken irgendwie da dazwischen oder mal keine irgendwie Ruhephasen, sondern es ging halt Schlag auf Schlag halt 30 Minuten halt Abfahrt. Und von daher war es halt okay, hat mich die Länge auch halt nicht so gestört. Klar kann man natürlich immer sagen, ja, ein bisschen weniger, mach 7 Minuten weniger, hast du 27 Minuten, hast du den New Japan-Weg. Geht natürlich auch immer, aber nö, hat halt für mich gepasst, hatte eine schöne Intensität. Fand ich deswegen auch ein richtig gutes Match, auch eine schöne Abrundung einfach für die Regentschaft von Michael Oku und ein schöner Start dann halt für die von Luke Jacobs. Dann gab es ja auch keine übermäßige Verabschiedung, aber so ein bisschen halt auf jeden Fall noch die Respektbekundung zwischen den beiden. Und dann hat Luke Jacobs auch direkt ganz klar die Ansage gemacht, was dann jetzt so als nächstes ansteht.
Ja, als nächstes steht auf jeden Fall eine Verteidigung gegen Tomohiro Ishii an.
Genau.
Der mal ganz kurz rausgekommen ist und gesagt hat so, ey, Bruder, ich hab dich jetzt schon... Hallo Ibens, eins Klotz ohne Nacken. Aber ich hab dich schon zweimal umgewänzt. Zwei oder dreimal sogar. Ich hab also quasi ein Anrecht auf einen Titelmatch und Luke Jacobs doch schon, alles klar, one more time, let's fucking go.
Ja, das wird dann wahrscheinlich auch beim Global Wars UK stattfinden, also bei der Show, die dann am Royal Quest Wochenende ist.
Würde ja Sinn ergeben, wenn die eh hier sind. Why the fuck not? Habe ich auch wieder Bock drauf.
Ja, und dann als erste Titelverteidigung von Luke Jacobs, Tomohiro Ishii halt, let's go.
Oh, musst du erst mal machen können. Ja, dann gib deinen Titel direkt ab. Und New Japan sagt, ja, nee, er darf sich nicht hinlegen. Er darf den Titel nicht verlieren. Nö. Nein. Ja,
zum Glück ist halt Ishii egal genug dafür, dass es halt funktioniert.
Genau das. Und das bringt dann auch Luke Jacobs nochmal deutlich deutlich höher und bringt noch, ihn noch weiter over, glaube ich, weil er dann die Hürde auch endlich erklimmen konnte. Ich bin voller Vorfreude auf das, was bei Revolution Pro Wrestling uns im kommenden Jahr noch so begleiten wird. Vielleicht werden wir es auch das ein oder andere Mal covern zu den größeren Shows, warum auch nicht. Hätte ich auf jeden Fall gesteigertes Interesse dran. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören. Checkt gerne unsere anderen Folgen aus rund um das All-In-Wochenende. Wie gesagt, die große Review zur kleinen Show im Wembley vor den 3-4 Zuschauern. Ist entweder schon online oder kommt jetzt demnächst online. Und es wird auch noch eine Folge zu Progress Wrestling Chapter 170, wenn ich mich jetzt nicht irre, online kommen. Sobald Progress die Datei endlich hochlädt. In diesem Sinne, macht's sich gut, macht's besser. Habt Spaß am Progressing, seid gute Menschen, haut rein und tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.